zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin der Domi, hi. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unserem Gast über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, der sich intensiv mit dem Laufen beschäftigt. Sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Sicht. Wir freuen uns sehr, Daniel Jochum begrüßen zu dürfen.
Daniel ist nicht nur Sportwissenschaftler und leidenschaftlicher Trailrunner, sondern fungiert auch als Athlet, Markenbotschafter und erfahrener Trainer für die Marke Salomon.
In dieser Folge werden wir mit Daniel tief in diese Welt eintauchen und über die Evolution des Laufens sprechen. Wir diskutieren, wie sich das Laufen im Laufe der Jahrtausende verändert hat und was das für uns heute bedeutet.
Außerdem schauen wir uns die Entwicklung von Laufschuhen und Lauftechniken an und lernen, wie moderne Ausrüstung unsere Laufweise beeinflusst. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick in die Zukunft des Laufens.
Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hi, grüß euch. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Daniel, kannst du dich unseren HörerInnen vielleicht kurz mal in 2 bis 3 Sätzen vorstellen, wer du bist, was du machst?
Ja, gern. Ich bin der Daniel Jochum, ich bin 31 Jahre alt und komme aus dem kleinen Walsertal, das ist in Vorarlberg in Österreich. Und ja, da bin ich aufgewachsen, da ging es eigentlich nur rauf und runter, das heißt Trailrunning zu betreiben, war eigentlich keine Frage, sondern eine Notwendigkeit. Und ja, ich habe mich dann mit der Sportwissenschaft auseinandergesetzt, habe das studiert in München und in Innsbruck und bin jetzt an der ETH Zürich und mache da gerade meinen Doktor.
Kannst du uns vielleicht zu deinem Hintergrund, du hast es jetzt gerade schon gesagt, du hast Sportwissenschaften studiert, aber zu deinem Hintergrund als Trainer noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das hat sich dann eigentlich während dem Studium dann so ergeben, dass mich ein befreundeter Athlet dann mal gefragt hat, ob ich mit ihm nicht einen Trainingsplan aufsetzen könnte, und das haben wir dann gemacht. Und so bin ich dann auch tatsächlich ins Nationalteam von den Skibergsteigern gekommen, war dort auch 2 Jahre lang Nationalteamtrainer. Und seitdem trainieren wir gemeinsam.
Und speziell
Ausdauersportler.
Ausdauersportler, genau. Egal welcher Berufung, ob jetzt Skisport oder.
Prinzipiell egal. Ja. Ich persönlich habe halt die meiste Erfahrung mit Laufen, aber Radsportler, auch Skibergsteiger oder andere Ausdauersportarten kann ich natürlich auch betreuen.
Sehr gut. genau, du meintest, du musstest ja Trailrunning machen, da du dort in deiner Region nicht anders konntest. Wie bist du dann letztendlich damals dazu gekommen zum Laufen? Was hat dich da so fasziniert, dass du alle anderen Sportarten mehr oder weniger links liegen gelassen hast? Ja? Speziell Trailrunning vielleicht auch nochmal.
Ja. Ja, am Laufen fasziniert mich natürlich einerseits die Einfachheit. Also es ist ein Sport, den man überall und jederzeit eigentlich praktizieren kann. Und was mich immer ganz besonders dabei fasziniert hat, war eigentlich, dass wir ja als Menschen wirklich dazu gemacht sind zum Laufen. Also dieser Vorteil, den wir in unserer Ausdauerfähigkeit auch begründet haben, das motiviert mich schon ganz besonders, auch diese Fähigkeit immer weiter auszuschöpfen.
Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Kannst du uns vielleicht einen Überblick darüber geben, wie sich der Mensch als Läufer entwickelt hat in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden?
Ja, wir stammen ja noch vom Affen ab und waren zunächst ja auf 4 Beinen unterwegs, und dann kam ja irgendwann die Aufrichtung. Also das, was uns tatsächlich zum Menschen, zum Homo sapiens dann ja auch gemacht hat. Und die Aufrichtung wird so in der Schule eigentlich immer damit assoziiert, dass man über das Savannengras drüber blicken konnte, um dann tatsächlich die Beute auszumachen. Und das soll per se der evolutionäre Vorteil sein. Per se ist aber die Aufrichtung dann noch mit sehr vielen Anpassungen verknüpft, die in unserem Körper dadurch dann abgelaufen sind. Also es betrifft einerseits natürlich die Gelenke, die Knochen, wie die aufeinander stehen, dass wir im Endeffekt auch laufen können. Andererseits aber tatsächlich auch physiologisch, was sich von unseren Stoffwechseln her getan hat, dass wir auch so lange und so ausdauernd laufen können. Und das hat dann tatsächlich auch im Jagdverhalten des Menschen dann Einklang gefunden. Also das kann man bezeichnen als eine Art Hetzjagd, die ja nicht im Sprint entschieden wurde, weil so eine Gazelle auf 4 Beinen, die sprintet uns in Grund und Boden und davon. Aber der Mensch hat durch diese Aufrichtung im Endeffekt perfektioniert, der lange hinterher zu laufen. Und energetisch ging sich das im Endeffekt gerade so aus, dass wir uns dadurch eigentlich an die Spitze der Nahrungskette gesetzt haben und dahin kommen sind, wo wir heute sind.
Du meintest die Anpassung der Stoffwechsel in unseren Körpern. Kannst du da nochmal kurz vielleicht 2, 3 Sätze zu sagen?
Ja, per se, könnt ihr euch vorstellen, durch die Aufrichtung sind ja auch unsere Organe diesmal vertikal angeordnet, nicht mehr horizontal. Bei der Gazelle werden die Organe bei jedem Schritt vor und zurück durchgequetscht, wenn man das so überspitzt ausdrücken möchte. Beim Menschen ist ja auch unsere Lunge im Brustkorb dadurch fixiert und wir können durch diese Aufrichtung dann entkoppelt von jeglichem Schrittzyklus eigentlich atmen. Das heißt, diese enorme Verfügbarkeit von Sauerstoff, die wir dann haben, hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass wir diese Stoffwechselprozesse, die mit Sauerstoff einhergehen, und das ist eben vielfach der Fettstoffwechsel, der für Ausdauersportarten sehr interessant ist, der wurde dadurch eigentlich immer weiter gefördert. Also ist ein Stoffwechsel, der braucht relativ lange, um Energie zu produzieren. Aber, und das ist der Vorteil, wir haben ja einen relativ großen Fettspeicher in unserem Körper, dass wir das sehr lange davon zehren können. Also per se, wenn man sich die Speicher in unserem Körper anschaut, das sind 2000 Kilokalorien an Kohlenhydratspeicher im Muskel für die schnellen Aktivitäten. Das reicht so für circa 1,5 Stunden, wenn man in der Intensität unterwegs ist. Fettspeicher ist deutlich größer, das sind so circa 100.000 Kilokalorien. Und wenn man da die Energiemenge von Fett heranzieht, das sind 9,3 Kilokalorien pro Gramm Fett, kann man da um die 90 Stunden rennen. Bei einem, also 75 Kilo Mann, sind es 10% Körperfettspeicher, 7,5 Kilogramm Fett. Ja. Das reicht dann echt lange und das ist im Endeffekt auch das, wo wir uns einfach dadurch abgehoben haben, diesen langen, ausdauernden Sport oder diese Aktivität zu betreiben, das sich halt im Endeffekt dann in diesem Jagdverhalten dann niedergeschlagen hat.
Okay, also durch diese Stoffwechselanpassung können wir besonders lange laufen, aber was macht uns denn auch nochmal zusätzlich anatomisch wahrscheinlich gesehen zu diesen perfekten Läufern in der gesamten Evolution so?
Genau, also beim Laufen per se muss man ja die Ausrichtung des Laufens an sich berücksichtigen. Also wir sind jetzt nicht mehr die Schnellsten, aber wir sind einfach die Effizientesten. Das ist natürlich genau das, worauf sich der Körper dann hin entwickelt hat. Und das macht sich auch ganz enorm bemerkbar in der Biomechanik. Also schlussendlich, wie Knochen, Gelenke und Muskeln zueinander stehen, wie dort Energie gespeichert und auch wieder freigelassen wird. Durch diese Aufrichtung zum Beispiel stehen ja auch die Gelenke, Sprung, Knie und Hüftgelenk sehr gut im Einklang, um einfach zwar einen langsamen Schritt, aber dafür einen sehr ökonomischen Schritt vorwärts zu bringen. Das merkt man ganz gut, wenn man zum Beispiel sich mal auf die Zehen stellt und da so kleine Hüpfbewegungen macht. Da merkt man, dass das schön federt. Hingegen, wenn man über die Ferse aufkommt oder über die Ferse versucht, nach oben zu hüpfen, da passiert nicht sonderlich viel. Und dieser Effekt, das ist ein Dehnungsverkürzungszyklus, der quasi die Energie, die beim Aufprall von dem Sprung entsteht, in der Achillessehne speichert und danach wieder freilässt. Und das ist genau das, was wir uns versuchen, eigentlich auch beim Laufen tatsächlich zunutze zu machen, dass wir sehr nachhaltig, sehr effizient dann auch unterwegs sein können.
Okay.
Wenn wir uns jetzt Trailrunning betrachten, dann entspricht es ungefähr dem, was unsere Vorfahren vor 20.000 Jahren gemacht haben. Kannst du das näher erläutern?
Ja, klar. Also per se sind wir ja mit der Aufrichtung dann eigentlich Trailrunner gewesen, weil es ja keine Straßen gab. Heute,
macht Sinn.
Heute ist der große Faktor oder der große Anteil an Läufern natürlich der Straßenläufer. Trailrunning ist ja immer noch so eine gewisse Nische da davon. Per se ist es aber das, was früher vorhanden war, weil man dann über Wurzeln, Wiesen, Stöcke und Steine eigentlich gerannt ist und erst eigentlich mit Aufkommen der Pflaster- und der Teerstraße sich eigentlich hier auch diese Art des Laufens verändert hat.
Was sind denn die Unterschiede vom heutigen Laufen zum Laufen der Urzeit? Also wir hatten das Straßenthema gerade schon, aber vielleicht gibt es ja noch mehr Unterschiede.
Genau, also mit dieser Notwendigkeit, dann eigentlich auf den Straßen zu laufen, hat sich ja dann auch relativ kürzlich eigentlich in unserer Evolutionsphase da ein neuer Faktor mit eingeschlichen. Und das ist ja der Laufschuh, der ja per se dafür gemacht wurde, um im Endeffekt für den Laufsport konzipiert, zu dämpfen, zu stabilisieren und im Endeffekt auch die Bewegung so ein bisschen zu führen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man eben viel auf dem Asphalt dann auch unterwegs ist, wird dann natürlich aber ein Punkt, der reinschlägt, wenn man dann wieder zurück ins Gelände geht, wo der Untergrund an sich sehr weich ist. Das heißt, die Unterschiede vom Laufen der Uhrzeit zu heute sind natürlich einerseits mit dem Untergrund assoziiert, wo sich im Endeffekt die Notwendigkeit entwickelt hat, eine eigene Dämpfungskomponente an den Fuß zu bringen. Und das ist im Endeffekt der Schuh.
Okay.
Bevor wir jetzt weiter auf das Laufschuhthema eingehen oder auf die Ausrüstung, noch eine Frage. Würdest du behaupten, dass quasi jeder Mensch die Veranlagung hat, ein guter Läufer, eine gute Läuferin zu sein?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir Menschen ja schlussendlich dazu gemacht sind. Das heißt, per se sollte jeder die Befähigung haben zu laufen. Allerdings, und das ist halt ein anderer Aspekt, im Zuge des Wachsens, des Alterns kommt es natürlich darauf an, wie wir uns an diese Belastung tatsächlich auch gewöhnt haben. Also wie viel wir vielleicht in unserer Kindheit auch gelaufen sind, wie viel wir auf Wiesen, auf den Trails vielleicht auch unterwegs waren. Heutzutage ist ja unser Lebensstil doch sehr davon geprägt von vielen sitzenden Tätigkeiten. Schlussendlich, wir befinden uns auch sehr viel auf Asphalt. Das heißt, uns würden ja auch von Anfang an eigentlich Schuhe angezogen. Und das beeinträchtigt es dann natürlich, wenn man dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel anfangen möchte zu laufen, dass dann die Umfänge vielleicht deutlich zu hoch sind, weil man zu viel von sich erwartet, kann das natürlich schon dazu führen, auch wenn wir dazu gemacht sind, dass das am Anfang ja schon mal Probleme bereitet.
Ist das, ich impliziere jetzt irgendwas in meiner Frage, aber ist das vielleicht auch der Unterschied vom damaligen Läufer zum heutigen, dass man eben, also die große Masse der heute Laufenden oder die das als Sport auch betreiben dann, kommt ja relativ, also gerade wenn man es aufs gesamte Leben betrachtet, relativ spät zum Laufen. Also man fängt dann im Jugendlichen oder im Erwachsenenalter an, das als Sport zu betreiben. Also hat man da vielleicht diese Effizienz schon verloren, die man eigentlich ursprünglich hatte? Ist das der Unterschied oder wie, wo würdest du den Unterschied vom heutigen Läufer zum damaligen Läufer irgendwie sehen? Ist das logisch, meine Frage?
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass eben diese Gewöhnung, die man vielleicht früher noch mehr gehabt hat, wo man einfach selber noch mehr gelaufen ist, weniger Auto gefahren ist, weniger gesessen hat vielleicht auch, dass man einfach selbstständig im Training war und sich peu à peu eigentlich an diese Belastung tatsächlich dann ja auch herantrainiert hat, angewöhnt hat. Und das, wenn das ausgeblieben ist, während der Jugendphase zum Beispiel, wenn man erst mit Mitte 20 oder so anfängt zu laufen, dass dann natürlich diese Belastung sehr schnell, sehr stark gesteigert wird. Und wenn man dieses fehlende Grundlagentraining, wenn man so möchte, nicht gehabt hat, dass es da auch eine gewisse Angewöhnung braucht, gewisse Geduld auch, und natürlich auch das Vertrauen an den Prozess, dass man mit weniger zunächst einmal mehr erreicht und damit vielleicht auch die ein oder andere Überlastungserscheinung oder Verletzung, die sich dann da einspielt, damit präventieren kann.
Mhm. Würdest du also sagen, dass es wichtig ist, dass man im Kindheitsalter einfach schon möglichst viel läuft? Und reden wir dann von Laufen im Sinne von Rennen? Oder einfach im Sinne von viel Bewegung? Oder glaubst du, eigentlich ist der Kinderkörper ja noch gar nicht fertig oder irgendwie so belastbar?
Genau, also der Kinderkörper ist im Endeffekt noch nicht fertig. Der entwickelt sich ja genau an das, was er bekommt. Und hier ist es, finde ich, ganz interessant bei Kindern immer, die merken das ja selber wahnsinnig gut, was ihnen gut tut und was nicht. Die rennen rum, haben einen irrsinnigen Bewegungsdrang und wenn sie drüber sind, dann bleibt die einfach stehen. Dann erholen die sich kurz und danach geht es wieder Vollgas weiter. Und im Endeffekt hier den Kindern schlussendlich auch die Freiheit zu geben, sich so zu bewegen, wie sie es wollen, muss man vielleicht tatsächlich auch unser Alltagssystem so ein bisschen kritisch sehen. Die werden relativ früh in Schulbänke gezwängt, müssen da ruhig sitzen, obwohl vielleicht der ein oder andere noch einen sehr ausgeprägten Bewegungsdrang natürlich hat. Und das einfach zuzulassen, bringt sicher viel. Dann natürlich auch das Thema eben, müssen Kinder immer Schuhe tragen oder nicht. Kinderschuhe sind ja auch so ein Thema für sich. Wie genau die an den Kinderfuß konzipiert sind. Also ist ja auch nicht per se so, dass ein Kinderfuß das gleiche ist, was ein erwachsener Fuß tatsächlich braucht, was jetzt die Konzeption angeht. Aber ganz prägnant ist natürlich diese Entwicklung zum Beispiel mit dem Smartphone, wo man auch schon die ersten Anzeichen von Änderungen hinsichtlich der Halswirbelsäule sieht. Und eben das ist mit allem so. Und das ist auch der Punkt, gerade Kinder beziehungsweise Jugendliche, die ja in der Pubertät auch nochmal sehr prägnante Änderungen an ihrem Körper erfahren, passen sich hier natürlich nochmal deutlich besser allen möglichen Belastungen an und sind dementsprechend dann auch nochmal deutlich besser gewappnet für alles, was dann im Erwachsenenalter dann auf sie zukommt. Wenn man hier natürlich auch eine gute Grundlage schafft, darum ist ja auch das Training aller konditionellen Fähigkeiten eigentlich so wichtig, im Kinder- und Jugendalter mit zu fördern, hat natürlich einen irrsinnigen Einfluss darauf, wie sich der spätere Erwachsene dann tatsächlich auch betätigen kann.
Ich würde jetzt mal das Thema Laufschuhe in Betracht ziehen, falls du noch, passt es für dich?
Nein, gut. Das passt sehr gut.
Genau, dann sprechen wir doch mal über Schuhe an sich. Wir haben jetzt gelernt, früher hatten unsere Vorfahren natürlich keine Schuhe an. Wie haben sich Laufschuhe im Wandel der Jahre verändert und welchen Einfluss haben sie auf Lauftechnik und auch auf Laufleistung?
Ja, früher war es natürlich so, dass die primäre Aufgabe eigentlich von so einem Schuh in Anführungszeichen dem Schutz des Fußes galt. Also ich meine, es ist ja eine Struktur an sich, die kann schon wehtun, wenn man da irgendwie mal einen spitzen Stein oder so drauf tritt. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und da gibt es ganz schöne Beispiele von Gummisohlen, wie so Sandalen geformt, die im Endeffekt angezogen wurden, einfach wirklich nur dieses Fußbett im Endeffekt zu schützen. Und ausgehend davon ist es halt immer ein bisschen mehr worden. Gesagt haben, ist ja der große Umbruch eigentlich so in den 1950er Jahren kommen, wo wirklich so die ersten für den Laufsport ausgerichteten Sportschuhe dann aufgekommen sind, um im Endeffekt dann nochmal mehr den Fuß zu schützen, was jetzt gerade den Untergrund mit Asphalt zum Beispiel anging. Hier kam dann schlussendlich die Dämpfungskomponente mit rein und seither wurde an diesen Komponenten des Schuhs immer weiter gefeilt, immer mehr ausgetüftelt, um schlussendlich den Fuß noch besser einbetten zu können, um die Laufbewegung noch ökonomischer zu machen und um tatsächlich eben auch noch mehr Leute eigentlich zum Laufsport zu befähigen. Also dass die das auch über längere Strecken aufrechterhalten können, weil ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Kilometer barfuß gelaufen ist. Das geht ganz schön auf die Wadenmuskulatur. Und durch den Laufschuh kann man ja deutlich besser über die Ferse abrollen. Das heißt, auch hier ist wieder diese Ökonomie, diese Effizienz so ein bisschen mit verankert. Das heißt, diese Komponente des Schuhs ist sicher die, wo am meisten ausmacht, um einfach die Leistung einfach länger aufrechterhalten zu können. Und relativ kürzlich gab es ja auch deutlich neuere Trends mit zum Beispiel Carbonplatten, um einfach den Vortrieb auch weiter anzuschieben. Also dann wirklich wieder in die Richtung zu gehen, Maximalgeschwindigkeit zu erhöhen. Je nachdem, in welcher Sportart wir uns natürlich dann auch befinden, gibt es dann, was das Außenmaterial angeht, immer weitere Verbesserungen. Also ein Beispiel wäre vom Bahnlauf die Spikes, um einfach den Halt zu erhöhen. Und im Trailrunning wäre es das Außenprofil mit den Noppen, um einfach Grip im schmierigen Gelände dann auch noch gewährleisten zu können. Das heißt, auch hier gibt es immer wieder Materialien und Komponenten, die einfach für die Sportart spezifisch versuchen, es dem Läufer noch leichter zu machen, dass er eine noch höhere Leistung da bringen kann.
Ich muss direkt fragen tatsächlich, weil sind das Trends oder bringt es wirklich dem Otto-Normalläufer was? Wir haben super viele verschiedene Strömungen. Wir haben Leute, die schwören auf Barfußschuhe. Wir hatten Schuhe, die sahen aus, als hättest du irgendwie 30 Marshmallows drunter gepackt. Wir haben die Carbonsohle. Wie ist deine Einschätzung dazu? Merke ich das? Ist es was für SpitzenathletInnen? Oder hilft es mir wirklich, wenn ich weiß, was für ein Läufertyp ich bin, da den richtigen Schuh zu finden?
Ja, ich würde nicht nur sagen, je nachdem, was für ein Läufertyp man ist. Also da kann man natürlich dann sehr spezifischen Schuh dann auch auswählen für diese Anforderungen, die ich an den Schuh tatsächlich auch stelle. Für mich sind Schuhe tatsächlich auch wie so eine Art Trainingsmittel. Also je nachdem, was der Schuh im Endeffekt bietet, kann ich natürlich mit dem dann zum Beispiel mit einer Carbonplatte einfach nochmal mehr auf Geschwindigkeit laufen. Das merke ich tatsächlich auch. Es gibt Studien, die diesen Effekt von den Carbonplatten sehr gut nachgewiesen haben. Auf der anderen Seite eben, wie du auch sagst, es gibt sehr minimalistische Strömungen, dann auf der anderen Seite sehr maximalistische Strömungen, was Laufschuhe angeht. Das ist tatsächlich so eine gewisse Diskrepanz, die sich hier auftut. Also die einen bevorzugen das, die anderen das. Ich sehe es auch wieder so, je nachdem, was ich mit dem Schuh tatsächlich erreichen möchte, verfolge die eine oder die andere Strategie. Minimalistisch tatsächlich, um wieder so ein bisschen mehr Richtung dem evolutionären, natürlichen Laufen dann tatsächlich auch zu kommen. Also eine maximalistische Strömung würde ich dann verfolgen, wenn ich wirklich Rennen dann auch bestreiten möchte, wo mich meine eigene muskuläre Dämpfungsfähigkeit vielleicht verlassen kann. Also auf so sehr lange Rennen ist natürlich diese Stütze und Dämpfungskomponente unglaublich von Vorteil. Und es gibt tatsächlich ja auch schon Untersuchungen, die im Endeffekt versuchen, auch mechanisch aufzuzeigen, was sich da tatsächlich tut. Hier muss man allerdings ganz klar sagen, es ist hochgradig individuell. Es ist unglaublich schwierig, gleiche Typen von Läufern tatsächlich zu finden. Und schlussendlich ändert sich die Laufmechanik ja nicht nur durch den Schuh, sondern halt tatsächlich durch die Bedingungen. Also ob ich sprinte oder langsam dahin jogge, macht einen totalen Unterschied, auf welchem Untergrund ich laufe, macht einen Unterschied, wie ich im Endeffekt auch meinen Fuß aufsetze. Und das sind alles so Einflussfaktoren, die dann im Endeffekt auch wieder meine Schuhwahl dann mit beeinflussen können.
Ist ja auch so ein bisschen auch nochmal auf die Person bezogen, ne? Also wenn jetzt Profi-Marathonläufer, die laufen mit Carbonsohle, diese 42 Kilometer sind, machen da ihre Bestzeit, wenn jemand, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht vor, Marathon zu laufen, aber wenn ich mal einen Marathon laufen würde, mit wenig Training, mit wenig muskulärer Stabilität, Knochen, Skelett nicht so ausgeprägt, wäre ich wahrscheinlich schneller, wenn ich einen stark gedämpften Schuh nehme, als wenn ich mit Carbonsohle laufe, weil ich dadurch länger effizient wäre wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Also ich wäre vielleicht die ersten 10 Kilometer schnell und dann hätte ich Schmerzen und würde nur noch gehen oder so.
Ja, gerade das mit den Carbonplatten sehe ich im Endeffekt auch relativ kritisch, denn auch an die muss ich mir ja schlussendlich irgendwie gewöhnen. Allerdings, diese Carbon-Schuhe bringen ja auch eine deutliche Belastung eigentlich auf mein Gewebe. Also ich muss das stabilisieren, ich muss das auch durchdrücken können, diese Platte, und schlussendlich entstehen da ja immer so, kann man sich vorstellen, wie so Vibrationen, die dann beim Auftritt auch wieder mit abgedämpft werden müssen. Das heißt, hier ist sicherlich das Problem auch, wenn ich mich nicht ordnungsgemäß an den Schuh im Endeffekt antrainiert habe, dass der mir wahrscheinlich eher mehr Leid zufügt, als dass er mir hinten raus vielleicht auch mehr helfen könnte.
Ja, gut.
Würdest du dann sagen, dass es irgendwie sinnvoll ist für jeder, der läuft, erstmal eine Laufanalyse zu machen? Oder wie trainiere ich mich an einen Schuh an? Oder sollte sich der Schuh nicht eher an meinen Stil anpassen?
Ja, also so eine Laufanalyse ist ja tatsächlich auch wieder mehr auf dem Laufband an sich und kann natürlich helfen, gewisse Problemstellungen aufzuzeigen. Also bräuchte ich zum Beispiel eine Pronationsstütze, weil ich hier abgeschwächt bin oder so. Per se ist es aber auch nur dafür da, dass ich dann einen Schuh finde, der mich halt möglichst gut unterstützt, aber nicht effizient trainiert, dass ich das vielleicht selber dadurch wieder ausgleichen kann. Das heißt, du hast eigentlich schon recht, der Schuh sollte sich eher mir anpassen, aber ich sollte mich auch so weit anpassen, dass ich mich nicht nur auf den Schuh verlasse.
Und wie mache ich das? Wie lerne ich richtig zu laufen dann oder effizient?
Also ich empfehle immer wieder gern auch mal barfuß zum Laufen. Das ist ja die natürlichste Form des Laufens. Kann man hier natürlich auch mit einem gewissen Schutzmechanismus verknüpfen. Da gibt es ganz, ganz tolle Schuhe, die barfuß auch wie so Socken eigentlich sind, um einfach im Gelände noch mitlaufen zu können. Allerdings kann man das auch wunderbar machen, indem man zum Beispiel, bevor es losgeht, erst schon mal sich eine Wiese sucht und da ein paar Meter mal barfuß läuft, dann die Schuhe anzieht und dann normal weiterläuft, vielleicht mit diesem Anreiz, tatsächlich diese Lauftechnik auch so weiter zu praktizieren. Genau.
Das heißt aber auch, dass jetzt moderne Laufschuhe mit Dämpfung, Sprengung und so weiter uns eher weg wegbringen von dem urzeitlichen Laufen und man sollte so ein bisschen variieren. Also kann jetzt nicht sagen, ich ziehe gar keine Schuhe mehr an, das ist auch schwierig, aber dann sollte variieren oder wie würdest du das empfehlen? Ja?
Genau, also ich würde auf jeden Fall versuchen zu variieren. Ist natürlich auch die Frage, ob diese natürliche Laufbewegung dann immer nur das Beste ist, was wir rausholen wollen. Aber es ist natürlich, was unsere ganze Körpermechanik angeht, auf jeden Fall zu präferieren. Dementsprechend kann ich dann oder werde ich befähigt, vielleicht einfach andere Schuhe dann nochmal über längere Zeit dann auch zu laufen. Also mit weniger Sprengung, mit weniger Dämpfung, einfach das Natürlichere aufrecht zu erhalten. Aber natürlich kann ich eben mit diesen Schuhen auch ganz gewisse Akzente setzen, eben wenn ich sehr lange unterwegs bin und mich dann halt auf die Stütze dann zum Beispiel verlassen muss, spricht es dann schlussendlich wieder für den Schuh. Also die haben sich ja nicht ohne Grund so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben und haben natürlich durchaus ihre Berechtigung dann in unserer heutigen Zeit, wo wir natürlich, bekommen wir nicht aus, also wir werden auch immer mal wieder auf Forst und auch auf Asphaltstraßen unterwegs sein und da alles nur immer barfuß zu machen, ist natürlich auch nicht das Mittel der Wahl, gerade wenn wir eben auch mal länger laufen wollen, ja, als vielleicht die 5 Kilometer Ausrunde.
Ja. Ja, okay. Ich laufe daheim immer sockig und so im Sommer auch so barfuß. Joggen laufe ich immer mit deren Schuhen. aber das würde auch schon reichen, oder? Um das ist mal für mich persönlich gefragt. Reicht es, um mein natürliches Laufbewegungsmuster irgendwie beizubehalten? Oder sollte man während, wenn man den Sport betreibt, auch mit Barfußschuhen mal laufen?
Nee, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also in Socken daheim, um dann zum Laufen, vielleicht dann auch, je nachdem, was da für Spielzeug oder so auf dem Boden rumliegt, wenn man dann über die Lego-Steine drüber muss.
Über die Lego-Kiste ausleeren und dann ein bisschen drüber laufen. Ja.
Natürlich auch einen guten Reiz auf den Fuß. Habe ich jetzt tatsächlich auch dann, also es ist auch ein Training natürlich, okay, also so dieses Herantasten, wie lange man das schlussendlich aufrechterhalten kann, geht ja dann auch mit einer Entwicklung von einer gewissen Hornhaut dann einher. Aber halt, man soll es dann natürlich auch wie bei dem anderen Training auch nicht auf einmal übertreiben, sondern sich peu à peu da herantaschen.
Ich möchte nochmal die große Warum-Frage stellen. Also wir reden jetzt hier super viel über natürliches Laufen, Uhrzeitlaufen etc. Die Empfehlung ist quasi, dass wir aufgrund von verschiedenen Faktoren in den letzten Jahrhunderten einfach unseren Körper wieder so ein bisschen zurück von diesem oder wieder weg von diesem Uhrzeitlaufen gebracht haben. Und deine Empfehlung ist es zu sagen, okay, ich versuche das immer mal wieder einzubauen, um natürlicher zu laufen, um effektiver zu laufen, um länger laufen zu können. Korrekt zusammengefasst?
Um länger laufen zu können, ja, effizienter auch, allerdings nicht immer nur in dem Zusammenhang. Also natürlich muss ich mich dann, wenn ich den Schuh im Endeffekt im Wettkampf dann auch nutzen möchte, natürlich mit dem Schuh trainieren. Also da nützt es mir nichts, wenn ich die ganze Zeit barfuß laufe und dann im Wettkampf zumal einen Schuh anziehen will.
Aber es gibt ja neben den WettkampfathletInnen auch normale LäuferInnen,
genau.
Ja. Gut, das beantwortet, glaube ich, meine Warum-Frage. ich wollte es nur noch mal irgendwie unterm Strich zusammenfassen, warum wir darüber reden und warum wir uns damit beschäftigen und warum wir das ja jetzt auch quasi als Empfehlung rausgeben hier.
Genau, und das Warum ist sicher dann auch darin begründet, da ja Trailrunning eigentlich so die Urform des Laufens wieder ist und wir eigentlich mit Materialien laufen, die sich relativ kürzlich aufgrund von dieser Industrialisierung, wenn man so möchte, entwickelt haben und mir jetzt wieder zurückgehen, sollten wir dann vielleicht im Endeffekt auch diese Laufkomponenten wieder mehr versuchen, zurück zum Ursprung zu bringen. Hm. Denn auch hier ist natürlich die Sache, wir haben einen sehr weichen Untergrund, auf dem wir im Trail per se unterwegs sein können, so Waldboden, Wiese und so weiter. Und wenn jetzt hier nochmal eine enorme Dämpfungskomponente, die halt vom Straßenlauf sich entwickelt hat, da auch drauf kommt, kann man sich das vorstellen wie so eine Weichbodenmatte, in der man dann läuft, das macht im Endeffekt die doppelte Dämpfung. Hier ist dann natürlich immer die Frage, Trailrunning ist ja nicht nur über Wiese, sondern wird durchaus auch mal härter. Aber im Endeffekt dieser Dämpfungsgrad, dieser weiche Untergrund, wo er dann auch viel stabilisiert werden muss, führt natürlich auch dazu, dass ich meine Schuhwahl und vielleicht auch meine Laufstilwahl hier nochmal überdenken sollte.
Okay, ja, welchen Rat würdest du dann generell jetzt Läufern heutzutage geben, um die Erkenntnisse, die du jetzt so ein bisschen angeschnitten hast, unserer evolutionären Vergangenheit des Laufens, um davon zu profitieren, ja, im modernen Lauf, sei es im Laufsport oder im Alltag, ja?
Ja, auf jeden Fall, sich das immer wieder auch mal vor Augen zu führen. Also ich finde es einerseits wahnsinnig ermutigend, dass wir im Endeffekt so laufen können, weil wir schon immer so gelaufen sind, und das im Endeffekt auch immer wieder zu hinterfragen. Also gerade eben mit den ganzen Entwicklungen, die sich da heute so auftun, dieses Zurück zum Ursprung hilft wahnsinnig, an sich selbst zu arbeiten, also neue Reize auch wieder reinzubringen, sowohl für den Alltag als natürlich auch für seine sportliche Aktivität. Hier dann vielleicht tatsächlich das ein oder andere Mal barfuß zu laufen, dann aber auch tatsächlich wieder einen Schuh herzunehmen, den tatsächlich auch so als Trainingsmittel zu sehen, dann ein bisschen durchzutauschen und um im Endeffekt an, wenn man dann merkt, wo sich im Endeffekt die Schwachstellen vielleicht auch auftun, da ganz gezielt damit anzusetzen. Also dadurch so ein bisschen vielleicht einen Vorfußlaufstil herauszukitzeln, auf der anderen Seite mit den Schuhen auch mal die Distanz wieder größer machen, dadurch größer zu machen und halt schlussendlich auch je nach Untergrund eine gewisse Wahl treffen, je nachdem, was ich an Materialien zur Verfügung habe.
Ich muss noch mal kurz kritisch rein. Weil, also, wenn ich es jetzt vergleiche, zum Beispiel beim Fahrradfahren, so, dann habe ich ein Fahrrad und es gibt 1.000 Milliarden Fahrräder, so wie es 1.000 Milliarden Laufschuhe gibt. Wenn ich aber eine gute Fahrradfahrerin bin, dann bin ich mit jedem Material irgendwie gut. Ich weiß nicht, ich finde es schon irgendwie super interessant, dass du sagst, es macht so einen Unterschied, aber ich kann es mir so wahnsinnig schwer vorstellen, weil ich kann mir halt vorstellen, okay, du bist ein guter Läufer, du hast eine gute Technik, dann ist halt auch irgendwie so ein bisschen egal, welche Schuhe man trägt, zum Beispiel. Ist es nicht viel wichtiger, wirklich mit sich und seinem Körper und an seinen Techniken zu arbeiten, als jetzt dieses Schuhthema so hervorzuheben? Oder habe ich einfach, ich habe halt einfach gar keinen Einblick?
Nee, auf jeden Fall. Also das soll jetzt gar nicht den Schuh an sich so ins Rampenlicht rücken, sondern tatsächlich den Schuh quasi als Trainingsmittel darstellen. Und wie du sagst, also ein guter Läufer ist mit jedem Schuh auch ein guter Läufer. Ja. Dieses Barfußlaufen würde im Endeffekt dazu führen, dass ich an meiner Technik feile, weil ich mit dem ja schlussendlich anders laufen. Okay. Also in die Bedrängnis kommen, tatsächlich mal wieder anders zu laufen. Und hier ganz gezielt dann auch an diesen Komponenten auch mit zu arbeiten. Aber nur weil ich jetzt einen anderen Schuh wähle, werde ich nicht per se eine bessere Leistung erzielen, sondern es geht hierbei einfach wirklich auch darum, diese ganzen Komponenten, die da verbaut sind, die uns ja unterstützen. Und wenn ich unterstützt werde, muss ich selber weniger machen. Das heißt, wenn ich die mal wieder wegnehme, kriege ich einen gewissen Trainingsreiz dann wieder auf meine Strukturen drauf. Und das hilft mir schlussendlich dazu, ein besserer Läufer vielleicht zu werden.
Was wir jetzt auch gar nicht so explizit angesprochen haben, sind eben die verschiedenen Lauftechniken. Also alle, die sich mit Laufen irgendwie beschäftigen, wissen, dass es diesen Fersenlauf gibt und den Vorfußlauf. Und die modernen Schuhe sind ja meistens irgendwie auf diesen Fersenlauf ausgelegt, dass man irgendeinen weichen Fersenaufsatz hat. Und da verschwimmt natürlich so ein bisschen diese ursprüngliche Technik, könnte ich mir vorstellen, dieses Vorfußlaufen, das ja eigentlich unsere eingebaute Feder ist, unsere eingebaute Dämpfung. Und die wird durch dieses Barfußlaufen oder Barfußschuhe natürlich wieder reaktiviert oder geschärft so ein bisschen. Und dadurch bist du dann mit einem schnellen Schuh, wenn du Vorfuß laufen möchtest, auch nochmal effizienter wahrscheinlich. Wenn du Barfuß läufst, bist du mit einem gedämpften Schuh auch im Vorfußlauf schneller nochmal, weil du wahrscheinlich dein Bewegungsmuster effizienter abspulen kannst.
Durchaus, so ist es. Dem kann ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
Und weil ich wollte auch noch mal zu deiner kritischen Frage sagen. Man ist immer ein effizienter Läufer. Ich muss da noch deutlich dran arbeiten, weil ich auch eher der Radfahrer bin und da ist man ja fest in diesen Pedalen. Aber wenn man sich jetzt wirklich messen möchte mit anderen oder mit sich selbst, mit Strava, Personal Records und so, ist es natürlich auch, also du bist immer schnell, aber du bist zum Beispiel mit einem Carbon-Schuh schneller. Also wenn wir beide jetzt gleich trainiert haben und du läufst mit deinem Barfußschuh oder Barfuß und ich laufe mit einem Carbon-Schuh, bin ich schneller im Ziel. Also wenn man sich vergleicht, ist natürlich dann ein schneller Schuh schon schneller, je nach Untergrund natürlich. Also und der für den Untergrund und die Herausforderung passende Schuh, perfekt passende Schuh ist dann wahrscheinlich doch nochmal schneller, aber wenn man nie läuft, bringt es auch nicht einen Carbon-Schuh.
Korrekt. Carbon statt Kondition ist das Motto. Ja,
beim Rad stimmt es.
Beim Rad stimmt es, genau. Okay, wo geht es dann hin? Wir haben jetzt schon über verschiedene Schuharten, Carbonsohle, macht schnell gesprochen. Ich sag's bewusst so. Wie sieht die Zukunft des Laufens denn aus? Was glaubst du, wie ist die Weiterentwicklung von Techniken, aber auch von Ausrüstung in den nächsten Jahren? Wo geht der Trend hin?
Ja, also ich gehe davon aus, dass das immer stetig weiterentwickelt wird, dass sich da sicher noch das ein oder andere auftun wird, was wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Natürlich ist es so, dass die Schuhe dazu da sind, um uns zu unterstützen, um Leute zum Laufen zu befähigen, aber natürlich auch im hochkarätigen Leistungsbereich natürlich die Leistung immer noch weiter auszubauen, rauszukitzeln. Das heißt, hier wird sich sicher das ein oder andere auftun. Ich gehe davon aus, dass diese Diskrepanz immer noch größer werden wird.
Zwischen was?
Also diese Diskrepanz zwischen minimalistischen und maximalistischen Richtungen in der Laufschuhentwicklung und im Endeffekt auch in der Gefolgschaft, wer welchem Trend hinterhergehen könnte. Was natürlich alles seine Berechtigung hat. Wie gesagt, man muss halt schlussendlich wissen, wie man es für sich nutzen möchte.
Mhm. Ja, ich sehe es auch so, das ist ja echt. Also wir sitzen hier an der Quelle, aber wenn ich teilweise irgendwie neue Modelle von maximal gedämpften Schuhen sehe, denke ich, krass, so hoch kann eine Sohle sein und man kann auch damit laufen. Also ich finde die Entwicklung, diese Maximaldämpfungsschuhe, irgendwie voll verrückt teilweise. Beim Performance-Schuh, sage ich es mal, also mit Carbon, meinst du, da wird noch was nach Carbon kommen oder wird das einfach jetzt erstmal immer weiter verfeinert? Also man kann ja einfach eine Platte reinmachen, aber bei Carbon kann man ja, wie beim Fahrrad, auch sehr viel mit Dicken und Vorspannung und so spielen. Weiß ich nicht, ob da...
Ich denke auch, dass das auch sportartspezifisch immer noch weiter ausgefeilt wird. Also jetzt zum Beispiel im Trailrunning gibt es ja auch schon erste Elemente, wo Carbonplatten sich einfach nicht so bewährt haben, weil einfach diese reine Vortriebswirkung nicht immer zweckmäßig ist, weil wir sehr dezidierte Schritte im Gelände setzen müssen. Hier gibt es zum Beispiel schon wie so eine Gabel, dass so Carbon-Materialien eingebaut werden, um im Endeffekt so eine gewisse Torsionsstabilität dann auch mit zu gewährleisten und trotzdem den Effekt von Carbon-Elementen dann auf die Vortriebswirkung zu bringen. Und ich denke, da wird sicher noch einiges ausprobiert und noch einiges entwickelt werden.
Okay. Ja. Ich fand es sehr interessant, was du so gesagt hast. Aber ich glaube, wir sind so ungefähr jetzt Richtung Schluss. Außer du hast noch irgendwelche Insider-Infos, ob sich auch die Lauftechnik verändern wird in den nächsten Jahren. Ob man irgendwann, okay, mir fällt nichts anderes ein, aus Fersen auf.
Wieder auf allen Vieren läuft?
Ja, genau. Ja. Oder der Großzehenlauf oder so, weiß ich nicht. Ja.
Allradantrieb wäre natürlich deutlich schneller, wird natürlich auch im sehr technischen, sehr steilen Trailrunning immer weiter betrieben. Ja. Also vielleicht kommt hier noch was, ein Carbon-Handschuh oder so.
Ja.
Okay. Nee, okay, aber sonst würde ich sagen, wir kommen irgendwie Richtung Schluss, ja? Also du hast noch was dir auf der Seele brennt, irgendein Thema, das wir... Also kein Thema. Themen gibt es noch zahlreiche. Wir wissen auch, dass du dich mit Ernährung und so weiter sehr gut auskennst. Vielleicht ein andern Mal dann nochmal in dem Themenbereich, aber ja, sonst würden wir zum Schluss übergehen.
Ja, okay. Sehr gerne.
Ja, sehr gerne.
Okay. Genau, da ist immer die erste Frage natürlich, wie es für dich weitergeht. Nicht unbedingt persönlich im Privatleben, aber welche Projekte irgendwie im Training laufen und so weiter. Was steht für dich an? Hast du irgendwas, wo du irgendwie unseren HörerInnen noch kundtun möchtest?
Ich werde natürlich auch stetig weiter an meiner Lauftechnik feilen und verschiedenste Schuhe dafür zu Rate ziehen und testen, ob die mir da entgegenkommen oder vielleicht eher nicht so vorteilhaft sind. Per se, ja, also das große Projekt ist natürlich die Dissertation schlussendlich fertig zu bringen und dann noch das ein oder andere Wettkämpfchen zu laufen. Als nächstes bin ich auch mit den Bergfreunden beim Meierhofen Ultracks zugegen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und genau, dann geht es ja wahrscheinlich ich schon schnell die Wende zu.
Da ist was dran.
Ich habe noch eine Frage.
Okay.
Kennst du jemanden, wo du sagst, das ist der perfekte Läufer, Läuferin?
Gute Frage.
Sehr gut, die Frage, ja. Nein.
Das beruhigt mich jetzt tatsächlich. Also auch wenn wir jetzt, ich meine, wir sitzen hier gerade, Olympia läuft, irgendwie krasse AthletInnen sind am Start, aber also so rein technisch, rein wissenschaftlich gesehen.
Ja, man kann natürlich schon sagen, also bei gewissen Personen sieht man einfach diese Effizienz. Das ist jetzt gar nicht an eine bestimmte Sportart oder so gebunden, aber die Spitzenathleten in dieser jeweiligen Sportart, also zum Beispiel der Usain Bolt, den Sprint, sieht man total, dass bei dem alles stimmt und darauf abgerichtet ist, einfach maximal Geschwindigkeit rauszuklopfen. Ja. Im Marathonlaufen, der Eliud Kipchoge, es schaut auch sehr smooth, auch generell kenianische Läufer, hat einfach diese Effizienz, dass gar nichts verschwendet wird. Und beim Trail, Rémi Bonnet zum Beispiel, würde ich auch sagen, ist jemand, der das für sich selbst sehr stark perfektioniert hat, sowohl im Laufen als auch auf den Skien. Und da geht es schlussendlich darum, halt seinen Körper ja so zu nutzen, wie er ist. Und einfach diese Energienutzung einfach so weit zu optimieren, dass einfach überhaupt nichts verschwendet wird. Also es gibt auf jeden Fall perfekte Läufer, aber halt für sich. Und ob die jetzt immer den richtigen Laufstil haben nach Lehrbuch, bezweifle ich. Aber haben das im Endeffekt für sich selbst perfektioniert.
Cool, danke. Sehr gut. So, am Ende angekommen, Daniel, fragen wir unsere Gäste auch immer nach ihrem Lieblings-Outdoor-Song. Ich weiß nicht, ob du vorbereitet warst. Wir haben eine Playlist, da packen wir immer die ganzen Lieder drauf. Gibt es einen Song, den du mit dem Laufen verbindest, mit dem Draußensein, mit den Bergfreunden? Vielleicht hast du da irgendeine Assoziation im Kopf.
Ja, also wenn ich an Outdoor-Aktivitäten denke, dann höre ich sehr gern Meet Me in the Woods von Lord Huron.
Okay, nice. Packen wir drauf.
Na gut, hören wir uns gleich mal an und dancen eine Runde.
Yes. Cool, ja, dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den tiefen Einblick in die Entwicklung des Menschen als Läufer und auch in die Entwicklung der Schuhe für die Läufer. Ich fand es super interessant, habe auch für mich ein bisschen was mitnehmen können. Von mir schon mal vielen Dank, dass du da warst.
Genau, von mir auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht als Abschluss noch einen kleinen Hinweis. Ich glaube, dein Instagram-Kanal ist auch sehr hilfreich, wenn man sich fürs Laufen interessiert. Ich habe schon mal gestalkt eine Runde, also kann ich euch empfehlen, euch den Daniel da mal anzugucken. Da gibt es viele Tipps zum Thema Training, Ernährung, Laufen. Ja, und falls ihr noch Fragen an den Daniel habt, könnt ihr das auch an uns via Instagram oder an podcast@bergfreunde.de schicken.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr dann in unseren Shownotes unten dran.
Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass ich vorbeikommen durfte. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ich hole mir jetzt noch ein paar exklusive Lauftipps ab von dir.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke an euch Bergwohner da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und euer Domi.